Ich möchte zu Anfang noch mit uns beten und ich bitte, dass wir nochmal aufstehen. Lieber Herr Jesus, hab Dank, dass wir uns jetzt über dein Wort Gedanken machen dürfen. Und ich bitte dich, gib du Gnade zum Reden und gib du Gnade zum Hören. Amen. Ja, ich hatte ja die Serie angefangen über die Sendschreiben aus der Offenbarung. Heute ist das zweite Sendschreiben dran. Mal gucken, ob das auch weiterschaltet. Ja, aber gleich. Gut. Ich noch mal eine ganz kurze Wiederholung der Auslegungsschlüssel. In der Offenbarung ist ja die Stelle Offenbarung 1, Vers 19. Da wird die Offenbarung oder die Prophetie, die uns da gegeben wird, ja in drei Teile geteilt. Der Herr Jesus sagt zu Johannes, einmal spricht von dem, was du gesehen hast. Dann spricht er von dem, was ist, also was er im Moment dann erlebt. Und dann als drittes, was danach geschehen wird. Und dieses, was ist, das ist die Gemeindezeit. Das ist der Inhalt dieser sieben Sendschreiben, also auch unsere heutige Gegenwart. Die sieben Gemeinden, die hier auf der Karte auch nochmal zu sehen sind, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, das waren also sieben ganz real existierende Gemeinden. Und die wirklich, also wo man auch zum Gottesdienst hingehen konnte und wo Besuch war und wo Ansagen waren und so wie auch hier. Der Inhalt der Sendschreiben entspricht dem restlichen Neuen Testament auch, nur dass hier der Herr Jesus, dass hier nicht Paulus diktiert hat zum Beispiel einem anderen Schreiber, sondern dass hier der auferstandene Herr Jesus direkt diktiert hat. Das muss man sich immer wieder sagen. Das ist also ein persönlich vom auferstandenen Herrn Jesus Christus diktierter Brief an diese Gemeinde. So wie Paulus sonst schreibt und herzliche Grüße dann von Paulus oder so, so ist dieser Brief von Jesus Christus selbst diktiert. Das ist eine ganz, ganz wichtige, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die sieben Sendschreiben beinhalten auch sieben kirchengeschichtliche Phasen. Sie repräsentieren also Gemeinden und die verschiedenen chronologischen Abläufe innerhalb der Kirchengeschichte können wir in den Sendschreiben auch so ablesen. Die Hauptströmungen der Sendschreiben sind immer so, dass der Mainstream, also die Hauptströmung, dann dieser entsprechenden Zeitphase entspricht. Wir kommen nachher noch bei Smyrna auch darauf, welche Zeit es ist. Und dadurch bekommt die Gemeinde eine prophetische Schau, wo sie, wenn es dann geschieht, sehen kann, ja, der Herr hat es ja vorher gesagt. So wie zum Beispiel bei den Jüngern der Verrat des Judas vorausgesagt war. Hätte das der Herr Jesus nicht getan, dann wären die wahrscheinlich völlig verzweifelt gewesen, dass einer von ihnen jetzt so etwas tut. Aber dadurch, dass es vorhergesagt war, vorausgesagt war, hat es sogar ihren Glauben dann noch bestärkt, weil sie gemerkt haben, der Herr Jesus hat auch das vorhergesagt und er hat es gewusst und er hat alles in seiner Hand. Also das ist der Sinn der Botschaften. Fest steht, dass Christus hier in den Sendschreiben Botschaften gibt, die für die gesamte Christenheit, für alle Gemeinden an allen Orten und zu allen Zeiten gültig sind. Das ist nicht nur an eine einzelne Gemeinde gewesen und dann war es Schluss, sondern das sind Botschaften für die gesamte Christenheit. Und dann sind es aber auch sieben persönliche Botschaften, die wir auch nicht nur für die globale Gemeinde, für die Gesamtchristenheit anwenden können, sondern auch, die jeder Christ für sich ganz persönlich nehmen muss. Der auferstandene Herr will durch diese kurzen Schreiben jeden Einzelnen, auch und jede Gemeinde und auch die Christenheit zur Wachsamkeit und zum Gehorsam rufen. Deshalb immer dieser Ausspruch aus, auch wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das erste Sendschreiben erging ja an Ephesus, das war die letzte Stunde, die ich hier hatte. Ephesus steht für die rein nachapostolisch oder wo die Apostel noch tätig waren, für die apostolische Gemeinde, für den Zeitraum 30 bis 100 nach Christus ungefähr. Die Gemeinde Ephesus bekommt erst Lob für gute Werke, für treues Ausharren, für gute Erkenntnis, für klare Erkenntnis, auch für die klare Konsequenz aus dieser Erkenntnis heraus. Aber sie bekommt dann einen Tadel für das Verlassen der ersten Liebe. Heute geht es um das Sendschreiben an Smyrna. Smyrna liegt hier, wir sehen es, der Pfeil zeigt es, die heutige türkische Stadt Izmir. Und sie liegt an der Westküste Kleinasiens an einer tiefen Bucht. Man kann diese Bucht hier auch sehen. Da ist diese Bucht, da liegt Smyrna. Und zu Füßen Smyrnas erstreckte sich ein goldener Sandstreifen. Also ungefähr müssen wir uns das vorstellen wie Warnemünde oder wie Graal-Müritz, wie unsere Ostseeküste, das Blaue Meer. Und dann dicht bewaldete, von Zypressen bewachsene Hügel. Und daher nannte man Smyrna die liebreiche Krone Ioniens. Also das war die Zierde, die schönste Stadt dort in der ganzen Gegend. Gleichzeitig war sie ein Zentrum von Wissenschaft und Medizin. Smyrna war immer auf der römischen Seite, sie waren immer auf der Siegerseite, sie taktierten da ein wenig und so haben sie einen starken Kaiserkult aufgebaut, um die Loyalität auch zu Rom immer zu zeigen. Und sie wurden zur reichsten Handelsstadt Kleinasiens und die Bedeutung wurde immer größer unter der römischen Herrschaft. Heute ist Izmir, also Smyrna, mit ungefähr 250.000 Einwohnern der größte Ausfuhrhafen der Türkei. Smyrna bedeutet, das Wort Smyrna bedeutet Myrrhe oder Bitterkeit. Aus Myrrhe wurde ein Parfüm gewonnen, welches zum Einbalsamieren von Leichnamen verwendet wurde. Das wurde damals ja bei hochstehenden Persönlichkeiten intensiv praktiziert und da war Smyrna eben eine führende Stadt. Die Gemeinde in Smyrna war teilweise unter planmäßiger römischer Christenverfolgung. Das ist ein Bild nicht aus Smyrna, aber ich habe kein besseres gefunden. Hier sehen wir im Grunde eine Zeichnung aus dem Kolosseum, wie Christen versammelt sind und dann die Löwen reingelassen werden. Und besonders unter den Kaisern Decius, Valerian und Diokletian war die Christenverfolgung am intensivsten. Das Schreiben Smyrna, die prophetische Botschaft, na, so richtig klappt das hier nicht. Hier, jetzt steht es da. Dieses Schreiben steht ungefähr für den Zeitraum 100 bis 313 nach Christus, also die Anfänge der Gemeinde in der nachapostolischen Zeit. Paulus wirkte in den Gemeinden in Ephesus und da ist so eine Botschaft in dem Brief, da heißt es, alle in Asien haben die Botschaft gehört und dazu gehörte auch Smyrna. Also können wir vermuten, dass die Gemeindegründung in Smyrna ungefähr gleichzeitig auch war wie in Ephesus. Ja, jetzt zum Text. Den lese ich jetzt erst einmal. Ihr könnt ihn dort mitlesen. Aus Offenbarung 2 ab Vers 8. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe, dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Mit dem Engel ist wahrscheinlich wieder diese verantwortliche Gruppe oder die verantwortliche Gruppe von Brüdern in der Gemeinde angesprochen. Hier heißt es, dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe. Hier ist dieser, bekommt Johannes diesen Auftrag zu schreiben. Also Johannes schreibt nicht im eigenen Namen. Das ist nicht ein Brief von Johannes, sondern Johannes bekommt den Auftrag zu schreiben. Er schreibt das auf, was der auferstandene Herr ihm gesagt hat. Dies sagt der, das ist diese Formulierung, die den Redenden in eine ganz besondere Position hebt. So wurden also, wenn Herolde von Königen oder wenn Könige selber aufgetreten sind oder andere hohe Regierungssprecher, dann wurde diese Formulierung vorangestellt. Und hier spricht der Herr der Herren, der König der Könige. Und er sagt von sich, er ist der Erste und der Letzte. Das hat ganz verschiedene Bedeutungsebenen. Einmal Erster sein. Nächsten Freitag beginnen die Olympischen Spiele in London und da geht es um diese Form von Erster sein. Also wenn dann da 10 Leute losrennen, dann kann nur einer der Erste sein. Ja, manchmal auch 2, aber eigentlich ist es immer einer. Also im Sinne von Sieger sein. Das ist dann der Sieger, der Erste. Das trifft auch für das zu, wenn er sagt, dies sagt der Erste, dann heißt das, er ist der, der den Lauf gewonnen hat. Er ist der Sieger. Dann die zweite Bedeutung im Sinne von Prototyp. Wenn man ein Flugzeug baut, dann gibt es ein Erstes, ein Prototyp. Wenn der dann funktioniert, dann ist das die Norm für die ganze Serie. Also in Form, also als normsetzend der Prototyp, als Muster. Und dann auch eine dritte Ebene noch vom Rang her. Wenn man vom Ersten spricht, der Erste der Insel in Malta, da meinte man dann den Prokonsul oder den Vorsteher der Insel, also der von der Rangfolge her, von der Bedeutung her der wichtigste war. Also diese mindestens, vielleicht gibt es da noch mehr, aber mindestens diese 3 Bedeutungen stecken in dem Wort drin. Der Erste, der Sieger, das Muster, darum können wir auch zum Beispiel im Neuen Testament lesen, wie hat der Herr Jesus gelebt? Und so sollen wir auch leben, ihn als Muster sehen. Als Prototyp, der erste neue Mensch der neuen Welt, so heißt es in einem Lied. Und dann heißt es auch der Letzte, der Erste und der Letzte. Das Wort, was hier für Letzte steht, der Äußerste, könnte man auch sagen. Da ist das gemeint, derjenige, welcher alles abschließt, der alles krönt, der I-Punkt von allem dann ist. Man könnte sagen, die Heilsgeschichte kommt in Christus zu ihrem Abschluss. Er ist derjenige, der einmal kommen wird, als dieser, dem alles zu Füßen fallen wird. Oder auch das Wort hat die Bedeutung des höchsten Gerichtes, des letzten Gerichtes. Also wenn ein Amtsgericht eine Entscheidung fällt, dann kann man in Revision und in Klage gehen und in sonst was alles. Und irgendwann ist mal Ende der Fahnenstange. Dann kommt das Letzte, das höchste Gericht und dagegen ist dann ein Einspruch nicht mehr möglich. Das ist der Richter, der das letzte Wort hat. In diesem Sinne auch hier der Letzte. Die höchste ist Instanz. Aber, und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, in Bezug auf Personen kann es auch wirklich der Letzte heißen, so wie der Herr Jesus sagt, ich bin euer Diener geworden. Ich, euer Herr, ich bin euer Diener geworden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, zu herrschen, sondern um zu dienen. Also auch diese Bedeutung steckt hier mit drin. Wie der Herr Jesus auch sagt zu jemandem, wenn man zu Gast geht, dann sollte man sich ganz unten hinsetzen, den letzten Platz einnehmen, dass man dann, dass der Gastgeber vielleicht sagt, Freund, drücke auf. Ja? Das wird in Jesaja 53 auch bestätigt, wo es heißt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. In diesem Sinne ist er auch der Letzte. Niemand ist so verachtet gewesen wie er. Niemand so verlassen wie er. Niemand ist so sehr Diener geworden wie er. Also wir merken hier in dieser Bezeichnung, Erster und Letzter steckt eine ganze Menge drin. Die Bedeutung dieses Gesamtausdruckes deutet seine Gottheit an, seine absolute Gottheit. Das ist Zeugnis seiner Gottheit. In Jesaja 44 steht, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also hier verwendet Gott, der alttestamentliche Gott, der Vater des Herrn Jesus, diese Formulierung auf sich. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und hier wird diese gleiche Formulierung auf den Herrn Jesus angewendet. Zeigt, er ist der absolute Gott. Jesus Christus wendet diesen alttestamentlichen Namen auf sich selbst an und beansprucht damit eindeutig, Gott selbst zu sein. Weil es jedoch immer wieder Fragen gibt, ja, dürfen wir Jesus anbeten? Ich weiß nicht, ob das hier schon mal so eine Frage war, aber solche Fragen gibt es immer wieder. Lehrt denn die Bibel, dass Jesus wirklich Gott ist und so? Also ganz eindeutig kann man zum Beispiel, es gibt viele andere Stellen, aber auch diese nehmen. Im Hebräerbrief, da redet Gott ihn selber als Gott an. Im Hebräer 1, Vers 10, da heißt es, da spricht Gott zu dem Sohn, also Gott Vater zu dem Sohn. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Die Himmel sind deiner Hände Werk und sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Das ist Jesus. An anderer Stelle in der Offenbarung wird der Herr Jesus ja auch als das Alpha und das Omega bezeichnet, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Diese Buchstaben Alpha und Omega rahmen das ganze griechische Alphabet ein und das ist so symbolisch. Christus ist der Erste und der als Letzter kommt und in ihm ist alles verborgen. Alle Weisheit ist in ihm, sagt ja auch das Neue Testament. Wir haben alle Erkenntnis in Christus. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ja, er ist vor allem, von allem Zeitlichen völlig unangreifbar. Und das ist wichtig, dass er gerade das den Christen in Smyrna sagt. Denn sie können in dem begreifen, dass ihre Drangsal, in der sie waren, dass er souverän auch darüber der Herr ist. Und dass er derjenige ist, der über all dem steht. Dass er den bedrängten Heiligen in Smyrna zur Seite stehen würde und sie bei ihm Trost finden. Und der sagt jetzt auch noch, der starb und wieder lebendig wurde. Hier wird dieses totale Menschsein und das totale Gottsein Jesu angesprochen. Er musste Mensch werden, um für unsere Sünde sterben zu können. Aber er hätte als Gott nicht sterben können. Und er sagt, des Menschensohn, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Also auch wenn wir den Kreuzungsbericht lesen und den Eindruck haben, Pilatus hatte das Heft in der Hand oder die hohen Priester oder der Mob oder wer auch immer, das ist nur die unterste Ebene, da scheint es so zu sein. Aber in der Wirklichkeit, in der Ebene darüber, da gilt das, was er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es, ich habe Macht, es zu nehmen und ich habe Vollmacht, es wieder also zu geben und zu nehmen. Und indem er das den Gläubigen gerade in Smyrna sagt, die vom Tod bedroht sind, die in einer Situation sind, wie sie keine andere Gemeinde in dieser Schärfe damals war, wird gesagt, ich bin der, der den Tod besiegt hat. Und das gerade als Trost den Christen, die diesen Trost wahrscheinlich ganz besonders brauchten. Er wurde durch die Auferstehung endgültiger Sieger über Hölle, Tod und Teufel. In Smyrna gab es eine Schutzgöttin Kybele. Und diese sogenannte Naturgottheit ging angeblich jeden Winter ins Totenreich und erstand im Frühjahr dann wieder zu neuem Leben auf. Und die Gläubigen in Smyrna hatten sich von diesen dämonischen und mythologischen Vorstellungen getrennt. Sie hatten die Denkweise ihrer heidnischen Umgebung abgelegt und hatten jetzt den, der wirklich den Tod besiegt hat und der ihnen in ihrer Situation das sagt: Ich habe den Tod besiegt und ich werde euch an dem ewigen Leben, an meinem Sieg für immer Anteil geben. Vers 9. Jetzt kommt das Thema zur Sprache, was Smyrna eben ganz besonders ausmacht. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Ich kenne deine Situation. Ich weiß noch, das war zu DDR-Zeiten, da war bei uns zu Hause irgendwas kaputt. Ich glaube, war klempnermäßig und mit Klempnern habe ich nun gar nicht am Hut. Und dann habe ich das jemandem erzählt und der sagte dann, ja, ich komme dann mal gucken. Und allein, dass der das sagte, das war für mich schon wie die Reparatur. Der Fachmann weiß Bescheid, der wird kommen und wird es wieder in Ordnung bringen. Und so sagt der Herr Jesus hier, ich weiß um eure Not. Ich weiß um eure Situation. Drangsal, das ist der zentrale Ausdruck im Neuen Testament für ganz besonderes Leiden der Christen, die in Verfolgung stehen. Damit ist nicht ein Herzschmerz gemeint und damit ist nicht eine Grippe gemeint oder damit ist auch nicht der böse Nachbar gemeint, dessen Äpfel auf mein Grundstück fallen. Das ist alles damit nicht gemeint. Hier ist wirklich gemeint eine Bedrängung, ein Angriff, weil sie zu Jesus gehören. Hier geht es um Bedrückung, hier geht es um Trübsal, um Zerbrochenwerden. Hier geht es darum, Menschen zu zerstören. Und die Situation in Smyrna war so, dass die Behörden in Smyrna die Christen mit jeder Art von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Druck gedrückt haben. Smyrna war eine reiche Stadt und Reichtum macht meist sehr weltoffen. Und so war man in Smyrna offen für alle Art von Götzenkulten. Und auch Rom, selbst dem Kaiser wurde dann ein Denkmal gesetzt und auch der Göttin Roma, der Dea Roma selbst, also der abstrakten Staatsmacht Roms, wurde ein Altar gewidmet. Und die Anbetung des Kaisers war Pflicht. Und jeder römische Bürger musste auf dem Altar des Kaisers eine Handvoll Räucherwerk verbrennen und bekennen, dass der Kaiser oberster Herr ist. Und schon unter Domitian, der während der Abfassung dieses Sendschreibens regierte, wurde der Kaiserkult von jedem römischen Bürger ausnahmslos verlangt. Und das Abbrennen dieses Räucherwerkes wurde dann durch eine Urkunde beglaubigt, sodass man nachweisen konnte, ja, ich habe das getan. Und die musste jedes Jahr erneuert werden. Also man musste jedes Jahr einmal dem Kaiser diese Referenz erweisen und sagen, Kyrios Caesar. Und wenn man diese Urkunde nicht vorlegen konnte, dann war man schon mal gebrandmarkt. Wenn man bei Behörden diese Urkunde nicht hatte, dann war man schon suspekt. Es war ganz dicht daran, dann wegen jeder Kleinigkeit, wegen Hochverrats auch hingerichtet zu werden. Und Smyrna war eine Speerspitze dieses Widerstandes gegen Christus. Die waren da ganz besonders eifrig. Und keine Stadt ist so mit dem Blut der Märtyrer besudelt wie Smyrna. Und jetzt steht hier auch noch was von Armut. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Dadurch, dass die Christen diese Urkunde nicht hatten, war es für sie sehr schwer, auch jetzt Gewerke zu gründen oder in Gewerkschaft oder in diesen Vereinigungen zu sein, wo die Gewerke unter sich waren. Und dadurch waren sie auch wirtschaftlich ganz am Rand. Sie waren also nicht nur, dass sie behindert wurden, sondern es wurde ihnen der Absatz verwehrt, es wurde ihnen die Zusammenarbeit verwehrt. Sie waren nicht nur arm, sondern dieses Wort, was hier im Griechischen für arm benutzt wird, meint man nicht eine Armut, wo einer mal 100 Euro verloren hat, sondern der wirklich besitzlos ist, der wirklich aufgeschmissen ist, also noch unter Hartz IV, der nichts mehr hat. Und dann dieser Einschub in Klammern, du bist aber reich. Der Herr kennt diese wirtschaftliche Situation, der Herr weiß um den Druck, um die Drangsal, um die Benachteiligung. Und dann sagt er, du bist aber reich. Er spricht hier von einem ganz anderen Reichtum, von dem in Matthäus 6 steht, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und in diesem Sinne waren die Christen in Smyrna reich. Und diesen Reichtum konnte auch kein Feind antasten. Den konnte ihn niemand nehmen. Und dann ist hier von Lästerung die Rede von denen, die vorgeben, Juden zu sein. Das Wort Lästerung, was hier steht, ist auch also für Blasphemie verwendet, für Gotteslästerung. Das ist die allerübelste Art von falschem Zeugnis. Also wo man nicht nur schlecht über jemand redet und man hat dabei Recht, sondern man lügt dabei, man verdreht die Wahrheit. Man gibt ein falsches Zeugnis ab. Und dann sagen sie, sie sind Juden und sind es nicht. Genetisch waren es sicherlich Juden, aber der Herr Jesus hat mit den Juden seinerzeit ja auch ein ganz klares Wort gesprochen. Er wurde von Juden angesprochen und er hat ihnen gesagt, euer Vater ist eigentlich gar nicht Abraham. Euer Vater ist der Teufel, denn ihr sucht mich zu töten. Und dieser, euer Vater, war ein Menschenmörder von Anfang. Also die Juden zur Zeit Jesu hatten den Bund mit dem Gott Israels schon verlassen. Und damit standen sie nicht mehr in dem Stand, Jude zu sein, den der Herr Jesus hier meint. Sie waren noch Nachkommen Abrahams, aber geistige Nachkommen des Feindes Gottes, des Satans. Und auch hier gibt es in Smyrna eine ganz besondere Situation. Ich sage euch das, weil das einfach hier der Text so dieses Wissen voraussetzt. In römischer Zeit gab es unter der Bevölkerung von Smyrna eine große und starke jüdische Gemeinschaft, die im Wirtschaftsleben und in der Verwaltung einen ganz starken Einfluss hatte. Und am Anfang war das so, dass die Christen als Sekte innerhalb des Judentums galten und damit waren sie auch eine Zeit lang noch geduldet. Und das gefiel den Juden aber dann gar nicht. Die hatten sich ja auch gegen den Herrn Jesus gestellt. Sie hatten sich ja auch gegen Paulus gestellt, gegen Petrus. Sie haben die Apostel vorgeladen. Also diese Haltung schlug auch hier durch. Und darum haben die Juden in Smyrna die Christen verleumdet, verlästert, falsch über sie gesprochen bei den Behörden, sodass sie zudem, dass sie keine Urkunden für den Kaiserkult vorweisen konnten, jetzt auch noch Angeklagte waren, jetzt auch noch Denunzierte waren, zu Unrecht Angeklagte. Und so entstand diese ganz besondere Situation in Smyrna. Und da hat man zum Beispiel die Ausdrücke, die beim Abendmahl verwendet werden. Dies ist mein Blut und dies ist mein Fleisch. Die hat man verdreht und hat gesagt, die machen Kannibalismus. Und dann wurden da solche Verleumdungen, gingen da denn an die Behörden und hatten dann zum Ergebnis, dass die Christen da sehr stark verfolgt wurden. Und Christus identifiziert hier in diesem Schreiben mit einer ganz klaren Ausdrucksweise die Leute, die so mit seinen Brüdern und Schwestern umgehen, als Synagoge des Satans, als Gemeinde Satans. Ja, mit der Verwerfung des Messias, des Herrn Jesus, wurde das Judentum tatsächlich zu einem Werkzeug Satans, wie auch der römische Kaiserkult. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. In der Apostelgeschichte finden wir viele Beispiele für diese Aussage. Und der Herr Jesus kennt also diese ihre Situation in Smyrna ganz genau. Er war überall dabei, er hat alles gehört und hat alles gesehen, wie die Fäden gesponnen wurden, wie die Intrigen geschmiedet wurden. Er kennt die Motive der Menschen genau, er weiß um den Druck, er weiß um alles, was auch wir heute einstecken müssen. Er kennt alle falschen und schlimmen Beschuldigungen, er nimmt sie zur Kenntnis und er weiß darum. Er weiß sogar noch mehr, er weiß auch das, was kommen wird. Und was sagt er? Er sagt, fürchte nichts. Ist doch erstaunlich, in dieser Situation, wo er eine Szene aufbaut, wo Drangsal und Unrecht und Verfolgung gezeichnet wird, dann sagt er, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Fürchte nichts. Hier noch einmal ein Bild aus dem Kolosseum in Rom, eine Zeichnung natürlich. Fürchten, Angst haben, erschrocken sein. Da ist von Leid die Rede, der Herr Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Drangsal. In der Welt habt ihr Drangsal. Aber, und hier kommt auch wieder dieses aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Der Herr mutet uns Dinge zu, die uns manchmal gar nicht gefallen, die wir im Grunde alle so wegbeten möchten. Denken wir an Petrus im Sturm auf dem Wasser, auf den Wellen. Er hatte echte Todesangst. Er sah auf Jesus, von Jesus weg auf die Wellen und er sah die Gefahr und die Gefahr war echt. Ich glaube, er wäre wirklich ertrunken. Aber in dem Moment, wo er sich an den Herrn Jesus wendet, in dem Moment wird er von ihm gehalten und bewahrt. Dann heißt es, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Der Widersacher Satan hat die Absicht, die Brüder zu verklagen. Er will seine Macht aufwenden, um das Zeugnis Christi damals und auch heute endgültig auszulöschen. Er will nicht, dass das Evangelium verkündigt wird. Dagegen kämpft er, dass wir hier sind und in Ruhe reden können und in Ruhe hören können, haben wir nur der Bewahrung unseres Herrn zu verdanken. Wenn er nicht seine Hand über uns hätte, würde jetzt entweder das Haus zusammenfallen oder die Anlage würde kaputt gehen oder ich könnte nicht reden oder irgendetwas Schlimmes würde passieren, damit wir hier nicht in Ruhe sein können und über sein Wort nachdenken. Dass er hält seine Hand über uns. Und so heißt es, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und hier ist jetzt dieses Wort prüfen, meint tatsächlich etwas Negatives. Hier ist die Absicht des Teufels beschrieben. Er will, dass der Versuchte in Sünde fällt. Er will, dass der Versuchte glaubt, Gott hat mich nicht angenommen. Alle anderen ja, aber ich bin zu schlecht. Das versucht er uns einzureden. Darum führt er uns in Situationen. Wir sollen glauben, wir sind verworfen. Gott hat mich nicht angenommen. Nein, meine Sünde ist zu speziell, die ist zu schlimm. Bei den anderen kann das ja alles sein. Solche Gedanken sind Versuchung, sind Prüfung. Und er macht das alles in der Hoffnung, dass der Versuchte nicht besteht und sich bewährt, sondern damit der Versuchte zerbricht. Es geht ihm um unseren Zerbruch, dass unser Glaube zerbricht, dass wir als Menschen zerbrechen. Das ist sein Ziel. Und Satan steht hinter all diesen Dingen, die uns manchmal da so zu schaffen machen. Aber, und jetzt kommt wieder dieses Aber, alle diese Versuchungen stehen unter der Zulassung Gottes. Und Satan, Luther hat es einmal gesagt, ist der Kettenhund Gottes. Der kann keinen Zentimeter weiter, als Gott ihn lässt. Im 1. Korinther steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern dass er ein Ende schafft, dass wir den Ausgang ertragen können, dass wir eben nicht zerbrechen, sondern dass wir aus den Versuchungen gestärkt hervorgehen können. Wir müssen aber dazu auf ihn sehen, so wie Petrus von den Wellen weg auf ihn gesehen hat. Viermal wird den Christen in Smyrna schweres Leid angekündigt. Du wirst leiden, heißt es. Er wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Hier ist ein römischer Kaiser, der Diokletian, unter dem das besonders dann schlimm wurde auch, dass ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Gott lässt dir Dinge zu, die wir manchmal lieber wegbeten würden, aber er zeigt uns durch seine konkrete Vorhersage, dass er wirklich das Heft in der Hand hat. Ich hatte das am Anfang schon mal etwas ausgeführt. Hier ist die Begrenzung von 10 Tagen, nicht 11, nicht 12. Satan würde natürlich nach 10 Tagen nicht aufhören wollen, aber er muss. Dann sagt Gott, Schluss. Länger ist die Kette nicht, aber so lang ist sie. Und das müssen wir auch für unser Leben akzeptieren. Alle Dinge, die uns treffen, die will der Herr nutzen, um uns zu prägen, um uns zu erziehen, um uns wachsen zu lassen. Er will von uns, dass wir lernen, auch für Dinge, die uns nicht gefallen, dass wir es über die Lippen kriegen, zu sagen, Herr, hab Dank auch dafür, weil ich weiß, es kommt aus deiner guten Hand. Das ist eine schwere Lektion, aber die können wir lernen. Sei getreu bis zum Tod, heißt es. Treu ist der Gläubige, dem der Herr zutrauen kann, dass er ihn bis zum Tod die Treue hält. Alles andere ist nicht wirklich Treue. Wenn ich dann also treu bin bis zu den Handschellen und dann sage, na gut, wenn ihr mich jetzt wirklich ins Gefängnis führt, nee, dann bin ich nicht treu. Ich bin auch nicht treu, wenn ich treu bin im Gerichtssaal noch und das Todesurteil würde verkündet werden, ich würde sagen, nein, ich widerrufe, dann bin ich auch nicht treu. War ich bis dahin treu, aber dann bin ich es nicht mehr. Treue in wirklicher Konsequenz ist immer, das wird einfach vom Wesen her vorausgesetzt, bis zum Tod. Das gilt für die Ehe, bis dass der Tod euch scheide, nicht vorher. Treue geht immer bis zum Tod. Und der Herr erwartet jetzt nicht von jedem, dass er in dieser Situation wirklich, dass er in diese Situation hineinkommt. Aber er erwartet von uns innerlich die Bereitschaft oder diese Treue. Und ich kann darum für mich nur beten. Ich kann nur sagen, Herr, ich würde das, glaube ich, nicht schaffen. Mach du mich treu. Wenn du mich in diese Situation führst, Herr, dann mach du mich treu. Darum kann ich nur beten. Und das kann ich euch nur so sagen. Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen, ja, ich bin's, dann wäre ich wie Petrus. Große Worte, und wenn es ernst wird, sind die meistens als Erste dann die Fallen. Der Herr Jesus selber war der treu und wahrhaftig. Und er war treu bis zum Tod. Er verlangt von uns nicht etwas, was er nicht selber vorgemacht hat. Er ist das Muster. Er ist der Erste. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Am Ende steht gerade denen, die bereit sind, bis zum Tod treu zu sein, denen steht die Krone des Lebens bereit. Paulus schreibt in Römer 8, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Treues Zeugnis ist der Beweis dafür, dass jemand wirklich Leben aus Gott besitzt. Und die Krone gibt Zeugnis von dieser Treue Christus gegenüber, sei es im Leben oder sei es im Tod. Über die Gefängniszelle und den Scheiterhaufen hinaus in Smyrna leuchtete diese Krone des Lebens in ihrer Fülle. Und der Herr Jesus sagte zu ihnen, dass manche ins Gefängnis geworfen werden. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Das sagt er, obwohl er wusste, dass damals eigentlich nur Leute ins Gefängnis geworfen wurden, die dann die Todesstrafe kriegten. Also so ein Plimborium wie heute mit 3 Jahren und dann wieder raus. Und so, wer da einmal drin war, das war die Vorstufe zur Todesstrafe. Das war also das kam dann. Und in einer Verfolgung circa 50 Jahre nach dem Tod des Johannes wurde Polykarp, das ist die Strichzeichnung hier, dieser Mann, Polykarp, der war der Gemeindeleiter von Smyrna. Und dieser Polykarp war ein direkter Schüler Johannes, dessen, der die Offenbarung geschrieben hat. Also der kannte den Johannes noch persönlich. Und dieser Polykarp wurde im Alter von 86 Jahren bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen im Stadion von Smyrna verbrannt, weil er sich weigerte, den Namen des Herrn zu lästern und den Kaiser anzubeten. Und das ist die Situation, die hier, da ist ja schon in dem Stadion drin, hier sind die johlenden Leute schon alle. Das Bild von dem Scheiterhaufen, da gibt es auch Zeichnungen von, die aus der Geschichte geht hervor, dass das Feuer irgendwie nicht anfangen wollte zu brennen und dann wurde er sogar noch mit dem Dolch. Dann also. Und das hat, und der hat, als seine Häscher kamen, ihn zu Hause fingen, da hat er die noch erst bewirtet. Das ist auch geschichtlich nachgewiesen. Da hat er ein Festmahl für die bereitet und hat seine Häscher bewirtet, hat ihnen zu essen gegeben, hat sie liebevoll und gastfreundlich behandelt. Und dann haben sie ihn abgeführt in dieses Stadion hinein. Es ist historisch aktenkundig, dass die Juden beim Martyrium Polykarps eine ganz aktive Rolle spielten. Die Synagoge des Satans. Und viele wurden wie Polykarp auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder von wilden Tieren in der Arena zerrissen. Und wenn sie dann auf diesen Scheiterhaufen waren, dann sahen sie möglicherweise diese Umgebung Smyrnas und die war voller Tempeln. Ganz um die Stadt herum waren lauter heidnische Tempel, sodass man das die Krone Ioniens nannte, diese Tempel, so wie eine Krone, ringsum die Edelsteine, so waren da die Tempel. Und dann schreibt einer der Kommentare, und die Leute, die jetzt auf dem Scheiterhaufen starben, die wussten, hier ist eine irdische Krone und mich erwartet die Krone des ewigen Lebens. Ich werde einmal bei meinem Herrn sein. Und wenn wir so von Christenverfolgung in Smyrna hören, dann ist vielleicht eine Bemerkung angebracht. Heute, wo wir jetzt hier stehen, in unserer Zeit heute, ist die Christenverfolgung weltweit so schlimm, wie sie noch nie war. Das können wir hier fast gar nicht glauben. 100 Millionen Christen, mindestens 100 Millionen Christen in über 50 Ländern bangen um ihr Leben, weil sie Christus die Treue halten. Das sind Nordkorea, das sind fast alle islamischen Staaten, wo Satan genauso wie damals in Smyrna heute kämpft. Bei uns kämpft er auf einer ganz anderen Ebene, die für das christliche Leben vielleicht sogar noch gefährlicher ist. Ist aber nicht Gegenstand dieses Sendschreibens. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In Offenbarung 1 steht, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Da wollte ich aus unserem Andachtsbüchlein, was wir zu Hause abends immer lesen, euch mal ein paar Sätze nur vorlesen. Das war am 16. Juli hier. Da war ich bei der Vorbereitung, dachte, das liest du mal vor. Da heißt es, er, also der Herr Jesus, sucht Menschen, die kompromisslos treu zu seinem inspirierten, irrtumslosen, unfehlbaren Wort stehen. Er sucht Christen, die der örtlichen Versammlung treu sind, anstatt als religiöse Nomaden von Gemeinde zu wandern. Gott sucht Heilige, die treu sind, anderen Gläubigen gegenüber und ebenso gegenüber den Ungläubigen. Also wir sollen dem Wort gegenüber treu sein, den Gläubigen, dem Herrn gegenüber und auch den Ungläubigen. Das heißt, wir sind verpflichtet, ihnen von Jesus zu sagen. Wenn wir schweigen, auch dann sind wir untreu. Hören und sehen. Hören und sehen. Das ist für mich auch so die biblische Begründung, dass man sowas überhaupt machen darf, den Text da vorne ran. Also lesen, Gottes Wort lesen ist wichtig und hören und beides gleichzeitig soll nur helfen, dass es sich vielleicht besser einprägt. Wer überwindet, das trifft auf alle wiedergeborenen Christen zu. Überwinden hat aber was mit Kampf zu tun. Ich will nur ganz kurz erinnern an David und Goliath. Da sagte Goliath das, wenn er mich überwindet, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und umbringe, dann. Ja. Hier ist Kampf und das Resultat von Kampf, einer von beiden überwindet. Und dieses Wort braucht der Herr Jesus hier. Das heißt, Christsein ist Kampf. Christsein ist nicht ein sonniges Wandeln auf seligen Höhen, abgeschieden von jeglicher Realität, sondern Christsein ist sich zu bewähren im Alltag gegen die Angriffe Satans. Aber, schreibt Paulus, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Nicht unsere Kraft ist es, die uns zum Sieg verhilft, sondern seine Kraft, er, der uns hilft. Und diejenigen werden nicht beschädigt werden vom zweiten Tod. Ich habe hier mal aus dem Bibelpanorama, das ist der Feuersee, der wird als zweiter Tod identifiziert in Offenbarung 20. Das ist der Tod, aus dem es keine Auferstehung mehr gibt. Das ist dieser endgültige Tod, diese endgültige Trennung vom Leben, von Gott selbst. Und dieser zweite Tod hat für uns seinen Schrecken verloren, denn Christus sagt, wir können überwinden. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden vom zweiten Tod. Das heißt, fortwährend beschädigt werden, fortwährend verletzt werden. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wo jemand fertig gemacht wird und das hört nicht auf. Dann kommt immer noch was und immer noch was und immer noch was. Und dort wird das so sein, nicht nur ein Existieren in unangenehmen Umständen, sondern Angriffe, ständige Angriffe, ständig beschädigt werden. Und das ohne Ende. Das ist Leben ohne Gott. Das ist zweiter Tod. Und hier sagt der Herr, diejenigen, die im Glauben treu sind, da werde ich dafür sorgen, dass sie überwinden. Und den Überwindern wird dieser zweite Tod nichts anhaben können. Und hier wird ein Wort verwendet, was die stärkste Negation ist im Griechischen. Keineswegs. Es ist kein Fall möglich, wo er beschädigt wird vom zweiten Tod. Es ist absolut sicher, diejenigen, die treu sind, diejenigen, die überwinden, werden auf gar keinen Fall Schaden leiden. Ja, überwinden setzt Kampf voraus. Wir wollen meistens im Großen treu sein. Die Probleme liegen oft im Kleingedruckten. Die Probleme liegen oft in den Situationen, auf die wir uns nicht so vorbereiten konnten, weil sie plötzlich in der Straßenbahn passieren oder plötzlich im Bus oder plötzlich am Mittagstisch oder wo auch immer. So wie Petrus, der sagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, und dann nachher hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Wir haben heute viele schwer zu ertragende Dinge gehört. Mancher hat sich im Herzen vorgenommen, vielleicht, ich will treu sein, ich will treu sein. Das wollte Petrus auch. Und Petrus hat es ganz bestimmt auch aufrichtig gemeint. Er hat das nicht nur so gesagt. Und Petrus war ein Mann, ein richtiger Mann. War bestimmt so ein Hühne, ganz impulsiv, tatenkräftig. Aber er hat es nicht geschafft. Wie sollen wir das schaffen? Aus eigener Kraft ist das unmöglich. Was können wir tun? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich will es nochmal wiederholen. Wir müssen darum beten, dass er uns hilft, dass er uns hilft, dass er uns treu macht und dass wir es lernen, mit den kleinen Dingen zu beginnen. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung in Europa weitergehen wird. Wahrscheinlich werden wir hier nicht solche schwere Verfolgung bekommen, wie es in den islamischen Staaten war. Es ist jetzt oder in Nordkorea. So wird es wahrscheinlich hier nicht werden. Aber wir werden, und dafür wollen wir ihm auch herzlich danken. Ich will so eine Situation nicht herbeibeten, keinesfalls. Wir wollen dem Herrn dafür danken. Aber wir werden trotzdem jeder genug Gelegenheit haben, unsere Treue zu beweisen, im Alltag, in den kleinen Situationen, vielleicht auch mal in größeren. Im Judasbrief steht: Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Mit Jubel, das muss man sich mal vorstellen. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Das wünsche ich uns. Amen.